Was funktioniert wie?
Der Podcast zur Dysarthrie.
Mit Rauke.
Und Laura. Im Folgenden erzählen wir euch etwas über die Dysarthrie-Formen und die Diagnostik. Der erste Störungsort ist die Läsion auf dem Basalganglien. Hier gibt es vier große Unterklassen. Die erste ist die Hypokinesie mit Initiierungsstörungen. Sie treten dann auf bei Hemmungen von Bewegungsabläufen. Ein typisches Krankheitsbild dafür ist Morbus Parkinson. Die zweite Unterklasse ist die Hyperkinesie. Sie zeichnet sich aus durch stark gesteigerte Bewegungsabläufe wie zum Beispiel Tics. Die dritte Klasse ist die Hyperreflexie. Wie man schon vermuten kann, zeigt sie sich durch gesteigerte Eigenreflexe. Die vierte Klasse ist die Haltungsinstabilität.
Des Weiteren gibt es zerebelläre Läsionen. Da gibt es zum Beispiel die Ataxie, das heißt diskoordinierte, aber übersteuerte Bewegungen, die Dysdiadochokinese, das heißt es treten Schwierigkeiten bei Wechselbewegungen auch in der Artikulation auf, und Nystagmus, das heißt diskoordinierte Augenbewegungen.
Wir werden euch jetzt Beispiele nennen, was denn passiert, wenn auf den unterschiedlichen Ebenen eine Störung vorliegt. Wenn eine Läsion im ersten Motoneuron vorliegt, was in einer zentralen Parese mündet, treten zunächst schlaffe Paresen auf, die im Verlauf hypertone spastische Paresen werden. Bedeutet, ein spastischer Tonus und die Parese ist dann kontralateral, also auf der anderen Seite, zur Läsion. Wenn die Läsion im zweiten Motoneuron liegt, ist es eine periphere Parese. Hier hat man dann eine hypotone Muskulatur. Hypoton, also zu wenig Tonus, ein schlaffer Tonus. Die Parese ist auf der gleichen Seite zur Läsion, also ipsilateral.
Bei der Basalganglienläsion können zwei verschiedene Symptomatiken auftreten. Einmal die hypokinetisch rigide Symptomatik. Da sind die Bewegungen verlangsamt, es gibt Initiierungsstörungen, einen eingeschränkten Bewegungsumfang und der Muskeltonus ist, wie die Symptomatik schon sagt, rigide. Das zweite ist die hyperkinetisch-dystone Symptomatik. Die zeichnet sich aus durch Tremor, Myoklonien, Tics, choreatische, ballistische bzw. atetotische Bewegungen. Und zu guter Letzt zerebelläre Läsionen, die eine ataktische Symptomatik aufzeigen. Da gibt es Störungen der Zeit- und Kraftkoordination, auch wieder Initiierungsstörungen, aber auch Gleichgewichtsstörungen und Zielungenauigkeit.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass ein schlaffer Tonus sehr schlecht reversibel ist. Wir zeigen euch an einem Beispiel der Zunge, was der Unterschied zwischen einer Läsion auf dem ersten motorischen Neuron und einer Läsion auf dem zweiten motorischen Neuron ist. Die Einfaltung, also Sulkusbildung oder Furchung der Zunge, ist eine Atrophie, also ein Abbau der Muskulatur. Das Flimmern der Zungenmuskulatur wird als Faszikulation bezeichnet. Dieses ist ein klares Zeichen für eine periphere Parese, also eine Parese, die nicht mehr zentral ist, sondern auf dem zweiten motorischen Neuron. Eine normal aussehende Zunge, welche nur zu einer Seite geneigt ist, nennt man Deviation, ist ein Zeichen für eine zentrale Parese, also eine Störung auf dem ersten Motoneuron.
Heute klassifiziert man aber meistens nicht mehr nach dem Namen des Störungsortes, sondern nach der funktionell pathophysiologischen Erscheinung. So sagt man nicht mehr zerebelläre Dysarthrie, sondern ataktische Dysarthrie.
Es gibt 5 große Formen der Dysarthrie. Als erstes erklären wir euch die hypotone, also die schlaffe Dysarthrie. Sie zeichnet sich aus durch verkürzte Sprechphasen und häufiges Zwischenatmen auf der Ebene der Sprechatmung. Die Stimme ist dabei behaucht und rau. Zusätzlich ist die Lautstärke reduziert und die Stimmlage ist erniedrigt. Auf der Artikulationsebene tritt eine reduzierte Artikulationsschärfe auf und eine vorverlagerte Artikulationsbasis. Bedeutet, dass die Zunge immer ganz weit vorne im Mund bei der Artikulation ist. Man könnte auch sagen, eine vorverlagerte Artikulation. Zusätzlich tritt eine Hypernasalität auf. Auch hier möchte ich versuchen, euch ein kurzes Beispiel zu geben. Wenn man Apfel sagt, hat man dabei eigentlich kein Nasal. Man könnte aber auch Apfel sagen. Da hört man ganz klar, dass das A nasalisiert wurde. Die Prosodie zeichnet sich durch eine monotone Intonation und durch ein verlangsamtes Sprechen aus.
Eine weitere Form ist die hypertone, also spastische Dysarthrie. Sie unterscheidet sich in einigen wenigen, aber wichtigen Symptomen von der hypotonen Dysarthrie. Zum einen ist auf der Ebene der Sprechatmung das Zwischenatmen teilweise hörbar. Die Stimme ist zwar auch rau, aber eher gepresst und es gibt hier eine erhöhte Stimmlage. Die Artikulation ist rückverlagert. Es könnte also im Ähnlichen klingen wie rückverlagerte Artikulation. Aber auch hier gibt es Hypernasalität. Bei der Prosodie kommt es auch zu einem verlangsamten Sprechen, monotoner Intonation und vermehrten Sprechpausen.
Bei der rigid-hypokinetischen Dysarthrie treten auf der Ebene der Sprechatmung verkürzte Sprechphasen auf, zusätzlich teilweise hörbares Zwischenatmen. Die Stimme ist erneut rau und behaucht. Jedoch ist sie bei der rigid-hypokinetischen Dysarthrie auch erhöht. Der Tonhöhenumfang ist dabei allerdings reduziert. Die Artikulation ist reduziert in ihrer Artikulationsschärfe und hypernasal. Auf der prosodischen Ebene herrscht ein normales bzw. beschleunigtes Sprechtempo. Das ist ein Unterscheidungsmerkmal zu der ataktischen, hyper- und hypotonen Dysarthrie.
Bei der ataktischen Dysarthrie kann man eigentlich sagen, dass sie sich durch so Schwankungen auszeichnet. Denn bei der Sprechatmung kommt es zu einem sehr paradoxen Atemmuster. Es gibt inadäquate Einatmenpausen und auch hörbares Einatmen. Die Stimme hat eine wechselnde Stimmqualität. Sie ist häufig gepresst, rau behaucht. Es gibt Fluktuationen von Tonhöhe und Lautstärke und Stimmzittern. Die Artikulation ist überwiegend reduziert in ihrer Schärfe. Es kommt aber zu einer intermittierenden Hypo- und Hypernasalität. Die Prosodie ist auch hier eher im Sprechtempo langsam. Es kommt aber zum sehr auffälligen oder sehr markanten skandierenden Sprechen und es treten vermehrt Pausen auf.
Die hyperkinetistone Dysarthrie ist in ihrer Sprechatmung wechselnd bzw. teilweise paradox. Auch hier intermittieren forciert Ein- und Ausatmung. Teilweise wird nicht bei der Expiration, sondern bei der Inspiration gesprochen. Die Stimmqualität ist sehr wechselnd und es gibt häufig Stimmabbrüche. Es gibt auch Fluktuation von Tonhöhe und Lautstärke. Die Artikulationsschärfe ist wechselnd scharf oder reduziert. Zusätzlich gibt es unwillkürlich laute Ticks. Die Prosodie ist normal bis beschleunigt im Sprechtempo. Es treten Akzentverschiebungen auf.
Die Abgrenzung dieser verschiedenen Dysarthrieformen ist nur anhand der Sprache oft schwierig, aber da ist ja das Gute, dass wir meistens in der Therapie den ganzen Patienten vor uns haben. Deswegen haben wir ein paar Tipps für euch. Wenn es zum Beispiel eine einseitige Hemisymptomatik gibt, dann ist es symptomatisch für eine Störung auf der Pyramidenlaufbahn. So könnte man zum Beispiel spastische von rigid-hypokinetischen Dysarthrien abgrenzen.
Wenn man einen Patienten mit Morbus Parkinson vor sich hat, hat er eine rigid-hypokinetische Dysarthrie. Von seinem Erscheinungsbild zeichnet sich dies aus, dass der komplette Körper dann rigid-hypokinetisch ist, also beide Seiten, er hat keine Hemiseite. Ein Parkinson-Patient kommt beispielsweise relativ lang ohne Gehhilfe zur Therapie. Da es sich bei Morbus Parkinson um eine progrediente, also fortschreitende Erkrankung handelt, wird der Patient später mit Hilfsmittel in die Therapie kommen.
Auch die Ataxie betrifft den ganzen Körper. Bewegungen sind vielleicht in der Ausführung korrekt, aber oft über das Ziel hinaus, das heißt zu viel Bewegung. Diese Patienten brauchen viel Stabilität und kommen zum Beispiel mit einem Rollator in die Therapie.
Kommen wir zu der Diagnostik. Wir stellen euch hier zwei Verfahren vor. Als erstes die BODIS und danach Franchet. BODIS ist die Abkürzung für Bogenhauser Dysarthrie-Skalen und wurde von Wolfram Ziegel et al. 2018 publiziert. BODIS testet nur die Sprache ab und betrifft vier Modalitäten. Die Spontansprache, Nachsprechen, Lesen und Bildbeschreibung. Die Beurteilung erfolgt anhand einer fünfstufigen Skala von 9 Merkmalen und kann in 12 Proben, also 4 Modalitäten à 3 Durchgänge, durchgeführt werden. Es gibt zusätzlich eine verkürzte Variante für Patienten mit weniger Aufmerksamkeit. Diese besteht dann nur aus 2 Durchgängen, also aus 4 Modalitäten à 2 Durchgängen. Analphabeten können BODIS auch durchführen, hier entfällt dann der Teil des Lesens. Die Dauer beträgt ca. 20 bis 30 Minuten. Wenn ein ausreichender Höreindruck schon da ist, können Testteile abgebrochen werden. Es wird zusätzlich empfohlen, Video- oder Tonaufzeichnungen anzufertigen, um dann im Nachhinein sich die Durchführung noch einmal anzuhören. Er ist normiert für die deutsche Sprache. Es gibt eine Gesamtbeurteilung, jedoch keine klare Aussage, welche Dysarthrieform vorliegt, sondern ein Störungsprofil. Dieses Störungsprofil kann man mittels des Begleithefts auswerten. Zusätzlich wird der Schweregrad von 0, also sehr schlecht, bis 4, komplett störungsfrei, qualitativ bewertet. BODIS ist sehr einfach in der Durchführung, da das Begleitheft nochmal die Fachbegriffe erklärt und es gibt zusätzlich auch Hilfen für die Befundinterpretation. Die Kreuze sollten auf dem Protokollbogen hintereinander weggesetzt werden. Nachteil ist, dass man dann die einzelnen Durchgänge der Untertests nicht mehr erkennen kann. Wir haben uns aber gedacht, man könnte natürlich für die einzelnen Durchgänge unterschiedliche Farben nutzen, sodass man sieht, ob es Diskrepanzen zwischen dem ersten und dem dritten Durchgang gibt.
Ein weiteres Diagnostikinstrument wäre die French-Dysarthrie-Untersuchung von Enderby et al. Aus dem Jahr 1983, also etwas älter als BODIS. Dort gibt es sowohl sprachliche als auch nonverbale Teile. Auch die Untersuchung ist normiert für den deutschen Sprachraum, aber nicht für die Teile der Verständlichkeit. Da gibt es andere beeinflussende Faktoren. Die Untersuchung besteht aus 10 Untertests, wobei man bei der Durchführung die Reihenfolge einbehalten muss. Für jeden Untertest gibt es verschiedene Bewertungsgrade von A bis E, die auch immer nochmal erklärt sind. Es gibt immer 2 Durchgänge bei jedem Untertest und es wird immer nur die zweite Reaktion bewertet, auch wenn die schlechter als die erste Reaktion sein sollte. Bei jedem einzelnen Untertest macht der Therapeut die Aufgabe vorher vor. Wir wollen noch gern einen Hinweis zum Untertest 6 Stimme geben. Dort soll eine Tonleiter mit 6 Tönen gesprochen werden. Aber halt so, dass die Töne einzeln abgegrenzt voneinander sind und nicht aneinander gehängt, da dieses Ziehen der Töne einfacher ist. Man sollte auch als Therapeutin beim Vormachen beim tiefsten Ton beginnen und dann höher werden. Das heißt, man macht kein A, sondern ein Als Ergebnis der Untertests bekommt man Grafen für die Leistung der jeweiligen Untertests und kann den Test dann tatsächlich online auswerten.
Wir haben hier jetzt noch eine Zusammenfassung für euch, was die Unterschiede zwischen Frenchay und BODIS sind. Frenchay testet sprachliche und nonverbale Aufgaben ab, wobei BODIS rein sprachlich ist. Dafür kann Frenchay auditiv und visuell beurteilt werden, was bei BODIS nicht möglich ist. BODIS ist technisch anspruchsvoller, da Aufnahmen benötigt werden. Die Beurteilung der Verständlichkeit wird nur bei Frenchay bewertet und Frenchay ist auch mit schwer beeinträchtigten Patienten durchführbar.
Man könnte also sagen, dass Frenchay, obwohl es älter ist, in einigen Punkten genauer ist als BODIS. Aber wichtig ist, man muss beachten, dass die Anweisungen teilweise veraltet sind. Beispielsweise gibt es einen Untertest, da soll der Patient Keks und Wasser bekommen und dieses halt essen. Das sollte man nicht machen, weil oft tritt mit einer Dysarthrie eine Dysphagie auf, also eine Schluckstörung. Das heißt, man sollte natürlich immer vorher abklären bei Patienten, bei denen man noch keine vollständige Diagnostik hat oder inwiefern man ihnen Essen und Trinken geben kann.
Zusammenfassend zum Teil Dysarthrophonieformen und Diagnostik lässt sich sagen, dass es unterschiedliche Störungsorte gibt. Die Störung kann zentral liegen, sie kann auf dem ersten oder auch zweiten motorischen Neuron liegen oder auch auf dem Basalganglien. Die 5 Dysarthrieformen sind hypoton, hyperton, rigid-hypokinetisch, ataktisch oder hypokinetisch-dyston. Die 2 gängigen Diagnostikverfahren sind BODIS, welche nur die sprachliche Modalität abprüft, und French-Dysarthrie-Untersuchung, welche sprachliche und auch nonverbale Fähigkeiten abprüft. Beide sind normiert.